Hallo, das ist die Datenaffäre, das Horchen hinter die Kulissen der Datenanalyse. Mein Name ist Annika Bergbauer. Das Thema dieser Episode sind nachhaltige Unternehmen. Ein hoher Anspruch. Aber wie wird ein Unternehmen nachhaltig? Ist es überhaupt betriebswirtschaftlich sinnvoll, ein Unternehmen nachhaltig zu machen? Oder macht es nur gesellschaftlich Sinn? Dieser scheinbare Widerspruch von individuellem Nutzen und gesellschaftlichem Nutzen ist übrigens ein klassisches volkswirtschaftliches Problem. Antworten zu diesen Fragen hat Dr. Markus Zimmer. Er ist Senior ESG Economist bei Allianz Research. Er forscht seit mehr als einem Jahrzehnt zur Umweltökonomik und hin zu ökonomischen Implikationen des Klimawandels. Markus, herzlich willkommen bei der Datenaffäre.
Ja, danke. Ich freue mich, hier zu sein. Schön, mit dir das Interview zu haben, Annika. Und spannendes Thema für mich und ich hoffe auch für alle Zuhörer.
Auf jeden Fall, deswegen bist du hier. Ich habe gerade vorgestellt, du bist ESG Economist. Was ist denn ESG?
Ja, ESG steht Buchstaben her für Environment, Social und Governance. Und das auf der Unternehmensebene hat sich ESG aus dem klassischen CSR entwickelt, also aus der Corporate Social Responsibility, zu der zunehmend immer mehr auch Umweltthemen im Bereich Reporting und Offenlegung verpflichtend wurden und dazu kamen. Und dann wird das dann irgendwann auch von so einem Ungleichgewicht in der Last, dass man sich nicht nur mehr auf das Social beschränkt hat in der Responsibility, sondern von der Terminologie zu diesem ESG-Begriff auch umgeschwenkt ist, der aber auch breiter angewendet wird als jetzt nur im Unternehmenskontext. Also ESG begegnet einem inzwischen überall auch auf nicht nur auf Unternehmensebene, sondern auch auf staatlicher Ebene oder im Bereich der NGOs oder auch im allgemeinen gesellschaftlichen Kontext.
Und warum beschäftigen sich Unternehmen jetzt gerade damit? Ist es gerade sehr trendy und alle sind jetzt umweltaktiv und nachhaltig und man macht das so fürs Image? Oder hat das auch einen wirtschaftlichen Hintergrund?
Ja, also wenn wir nochmal reingehen in die, was steht denn dahinter, dann merkt man, dass aus Unternehmenskontext da Themen auch mit verbunden sind, die direkt was mit dem, auch mit der Unternehmensbilanz oder auch mit der Unternehmensreputation insbesondere zu tun haben. Das heißt, im Bereich Umwelt geht es im Moment noch sehr stark um den Klimawandel, aber auch um alles andere, was im Bereich Nachhaltigkeit wichtig ist, also um Ressourcenschonung, insbesondere Biodiversität, Kreislaufwirtschaft, Wassernutzung beispielsweise. Im Bereich Social geht es um die klassischen Themen, die auch im CSR schon abgedeckt waren, also Arbeitsbedingungen, Inklusion, Gleichberechtigung, aber zunehmend auch soziale Aktivitäten von Unternehmen außerhalb des eigenen Wirkungsraums, also in der breiten Öffentlichkeit und darüber hinaus. Ja, und ich würde auch in den sozialen Bereich am ehesten die Gesundheitsaspekte, die jetzt durch Corona auch nochmal sehr präsent sind, einordnen. Und Governance beschäftigt sich im Kern aber mit Reputation, würde ich als wichtigstes Thema da ansetzen und da aber auch mit Führungsstrukturen, also Aufsichtsstrukturen, aber auch immer mehr Entlohnung, insbesondere der Führungskräfte. Alles relevant für das Unternehmen und dafür, wie das Unternehmen in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, aber auch, wie sich ein Unternehmen entwickelt. Und darum ist ESG sehr sinnvoll und wird auch als immer wichtiger wahrgenommen. Das hat zwei Gründe. Zum einen sehen wir das Unternehmen mit einem hohen Engagement bezüglich ihrer ESG-Aktivität auch resilienter, also widerstandsfähiger sind in Krisen. Das hat man sowohl in der Finanzkrise 2009 gesehen, als auch jetzt insbesondere in der Corona-Krise. Also da ist nicht ganz klar, was treibt das jetzt? Ist das jetzt das ESG-Engagement da ursächlich für die Resilienz? Oder geht das eher einher, dass mit einem hohen Verantwortungsbewusstsein im Bereich ESG auch eine gewisse Unternehmenskultur gelebt wird und eine Unternehmensphilosophie gelebt wird, die einfach zu mehr Resilienz führt?
Also ihr seht diese Korrelation aus ESG und Resilienz, dass sie sich beide in dieselbe Richtung bewegen. Je resilienter ich bin, desto ESG-liger bin ich. Aber ihr wisst nicht, ob es auch andersrum funktionieren könnte. Also ihr kennt nicht die Richtung, ihr kennt nicht die Kausalität dieser Korrelation. Also bin ich vielleicht ESG-lich und deswegen eigentlich resilient. Nochmal zur Bilanzwirkung der Unternehmen, wenn sie was mit ESG machen. Das heißt ja erstmal Kosten für Unternehmen, wenn sie Umwelt und sozial sinnvolle Dinge tun. Die können natürlich auch als Nutzen in der eigenen Bilanz auftauchen, aber das hat ja natürlich auch Effekte auf andere Unternehmen.
Ja, genau. Also mein eigenes positives Verhalten führt zu einer positiven Externalität, die auch dem wirtschaftlichen Umfeld nützt, in dem ich mich befinde. Also auch in der Lieferkette, beispielsweise Unternehmen, die vor- oder nachgelagert sind. Oder auch eben in der Zeit, dass Ressourcen geschont werden, dass Unternehmen auch in Zukunft noch nachhaltig oder überhaupt noch produzieren können. Das heißt, aus Sicht des einzelnen Unternehmens ist es aber immer am profitabelsten, wenn alle anderen Unternehmen sich brav ESG-konform verhalten. Aber wenn sich alle anderen positiv verhalten, dann ist es meistens für mich am besten, wenn ich abweiche von dem positiven Verhalten und auf maximalen Profit mich selber ausrichte. Die Ökonomen sprechen da dann von Trittbrettfahrerverhalten. So, in der Folge ist es dann wieder so, dass kein einzelnes individuelles Unternehmen einen Anreiz hat, sich daran zu halten. Alle weichen ab und allen geht es im Endeffekt schlechter. Das ist also so ein ganz klassisches Gefangenendilemma, wie man das in der Ökonomie nennt. Alle wollen eigentlich das gute Gleichgewicht, aber durch das nicht kooperative Verhalten finden sich dann alle im schlechten Gleichgewicht wieder.
So, und wie kriegen wir jetzt die Unternehmen trotzdem dazu, sich ESG-konform zu verhalten?
Ja, und das ist genau das, was für mich ESG ist und warum auch Unternehmen nicht gegen ESG sind, sondern eher dafür sind. Zumindest wenn sie so ein bisschen in die Zukunft denken, weil das den gesellschaftlichen Rahmen gibt, weil das also sozusagen diesen Gesellschafts- oder Generationenvertrag auch mit zukünftigen Unternehmen oder mit mir selbst als Unternehmen ermöglicht, da auszubrechen, dass ich alles nur in der eigenen Quartalsbilanz oder in den nächsten 3 Jahren betrachte, sondern in einem größeren ganzen Rahmen. Also es gibt den Firmen die Möglichkeit, so ein gewisses Selbstcommitment zu haben, um sich nachhaltig zu verhalten, unter der Voraussetzung, dass dann alle anderen sich auch nachhaltig verhalten müssen, was wiederum für alle Unternehmen vorteilhaft ist. Weil nur mit diesem abgestimmten nachhaltigen Verhalten kann ich auch nachhaltig Wachstum ermöglichen. Also die Potenziale, die sind schon enorm. Also wenn man mal reinschaut in die IRENA-Berichte, gehen die davon aus, dass 1 Euro Investition in die Energiewende zu 7 Euro Payoff führt gesamtgesellschaftlich. Aber auch da der Payoff für das Unternehmen, was die Investition tätigt, ist eben weniger als ein Euro. Das macht Verlust. Die großen Gewinne fallen eben woanders in der Wertschöpfungskette an. Die fallen bei den Arbeitnehmern an. Die fallen insbesondere aber auch bei den vermiedenen Schäden an. Und zwar nicht nur durch vermiedene Naturkatastrophen, sondern auch insbesondere durch vermiedene gesundheitliche Schäden.
Was gibt's denn da schon an politischen Regulierungen, dass alle mitmachen?
Die Mechanismen aus dem EU Green Deal, insbesondere auch die EU Taxonomie oder die Non-Financial Reporting Directive, die sich sehr stark damit beschäftigen, wie nachhaltig aktuell ein Unternehmen eigentlich ist. Und das eben nicht nur zu messen, sondern auch offen zu legen und zu kommunizieren.
Und wie messe ich ESG?
Also das Grundlegende ist überhaupt erstmal sinnvolle Kennzahlen zu haben, die man irgendwie sinnvoll interpretieren kann. Die müssen dann natürlich nicht nur vorhanden sein, sondern die müssen dann auch offengelegt werden. Die Offenlegung erlaubt dann diese gegenseitige, naja, wenn man es negativ belegt, Kontrolle, man kann es auch positiv belegen und sagen, gegenseitig zu zeigen, wie erfolgreich man denn eigentlich schon ist und wie weit man eigentlich ist. Also ne, wenn man das nicht nachprüfen oder nicht sehen kann, dann ist es halt auch schwer, dann sich daran zu halten und dann auch abzuschätzen, wo ist denn jetzt der größte Handlungsbedarf oder wo vertiefe ich meine Aktivitäten jetzt als nächstes am sinnvollsten? Die Frage ist auch immer, hat das eben Impact?
Hättest du denn ein Beispiel für eine ESG-Maßnahme?
Also ich glaube, ein konkretes Beispiel, inwiefern sich ein intensives ESG-Engagement jetzt in der Krise bemerkbar macht, ist im Bereich Homeoffice. Ich denke, dass Unternehmen, die gerade in dem Bezug, was den sozialen Bereich angeht, da sehr gut aufgestellt waren, dass die Mitarbeiter einfach einen starken Rückhalt vom Unternehmen haben, entsprechend dann im Umkehrschluss die Mitarbeiter dem Unternehmen einen starken Rückhalt in der Krise geben konnten. Und wenn es eben dann eine gewisse Unternehmenskultur auch gibt, die auch stark durch das Leben von ESG geprägt ist, die sich dadurch ausdrückt, dass man da in enger Kommunikation, in engem Austausch steht, dann kann man auch die Arbeitsverhältnisse sehr schnell umstellen.
Also deine Argumentationskette, dein Wirkungsmechanismus läuft ja dann jetzt so, dass du sagst, Unternehmen, die ESG bereits betreiben und das erstmal so tun, weil sie vorausschauend sind und diesen Trend der Zeit aufgegriffen haben oder erkannt haben, dass das in der Zukunft sinnvoll sein kann, dass die dann letztendlich doch flexibler und resilienter reagieren können, wenn eine Krise kommt. Also dann doch eben die Kausalität, die Wirkrichtung von ESG auf bessere Unternehmensresilienz.
Ja, und vor allen Dingen schon Strukturen implementiert haben. Also da gibt es einfach schon Prozesse und Strukturen, wie ich mit meinen Mitarbeitern kommuniziere und wie meine Mitarbeiter auch mit mir kommunizieren und wie sich das gegenseitig beeinflusst, die Bedürfnisse und Möglichkeiten, die sich daraus bieten. Das ist auch was sehr stark durch ESG gefördert wird, weil das ja verlangt wird, dass man da weiß, was die Mitarbeiter umtreibt und wo die Probleme sind.
Lass uns doch jetzt nochmal einen Blick auf deinen Job konkret werfen. Wie findest du eine Evaluierung, wie dein Unternehmen sich bereits bei ESG aufgestellt hast? Wie kriege ich eine 2+ statt einer 3-? Was sind die Kriterien, an denen du dich entlanghangelst?
Ja, das ist dann das, insbesondere bei uns ein sehr stark datengetriebener Prozess. Also man macht dann halt auch Auswertungen und versucht abzuschätzen, wie sich gewisse Regulierungen in Zukunft auswirken werden, wo besondere Risiken entstehen. Es ist so, dass das gerade der Risikobereich eben nicht nur in physische, also jetzt beispielsweise wieder Klimabereich, da fallen nicht nur physische Risiken an, dadurch, dass irgendwelche Katastrophen zunehmen, Starkwetterereignisse, Taifune, Überflutungen, da fallen insbesondere auch Transitionsrisiken an. Also das sind Risiken aus dem gesellschaftlichen Wandel oder aus bevorstehender Regulierung von politischer Seite, wo dann gewisse Handlungen teuer werden oder nicht mehr erlaubt sind, gewisse Prozesse umgestellt werden müssen, gewisse Ressourcen nicht mehr genutzt werden können, beispielsweise Kohlevorkommen, die dann zu sogenannten Stranded Assets werden oder Kohlekraftwerke in Folge, die man dann auch nicht mehr benutzen darf oder kann und die dann auch aus Investmentsicht ein Stranded Asset sind und abgeschrieben werden müssen.
Markus, wir haben uns ganz viel über ESG, also Environmental, Social and Governmental, unterhalten. Wie hängt das denn jetzt mit Nachhaltigkeit zusammen? Das ist ja bestimmt nicht das Gleiche.
ESG bezieht sich ja sehr stark auf die Messung eines Zustandes. Und wo man hin will mit ESG, das ist eben Nachhaltigkeit. Also die Idee ist, dass man mit den ganzen Kennzahlen und mit den ganzen Vorgaben dann auch Nachhaltigkeit erreicht. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Impact-Thema. Das heißt, ESG an sich sollte darauf ausgerichtet sein, dass man ein gewisses Ziel erreicht. Und dieses Ziel ist typischerweise Nachhaltigkeit.
Und was ist Nachhaltigkeit?
Die beste Definition für mich immer ist eine von Sir Jonathan Porritt. Er hat mal gesagt, wenn etwas nachhaltig ist, heißt das, dass wir es für immer weitermachen können. Ganz essentiell sind da die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Aber da gibt's halt ganz viele Dimensionen von Nachhaltigkeit. Das ist nicht nur Armut und Hunger, sondern auch Gesundheit, Bildung, Inklusion, Gleichberechtigung, aber auch Frieden und insbesondere aber auch Arbeit und Einkommen und auch noch Umwelt. Und es ist oft schwierig, all diese Dimensionen gleichzeitig zu erfüllen. Und da gibt's ja auch gewisse Konflikte. Also gerade jetzt, wenn ich nur beschränktes Budget und beschränkte Zeit habe und irgendwie mich koordinieren muss mit anderen, dann muss ich mir halt überlegen, wo setze ich jetzt an als nächstes? Also man hat da gewisse Trade-offs und das macht das schwierig und deswegen ist es wichtig, da wirklich die Impacts auch zu messen.
Und da nehmen sich die Ökonomen ja auch ganz viel raus, indem sie sagen können, wir können alles in Geldeinheiten bewerten. Das ist ja eben auch gefährliches Eis, auf das man sich dann gesellschaftlich begibt.
Genau, wir utilisieren das alles und überlegen uns dann, ja, wo ist jetzt der Nutzen am größten? Den muss ich dann natürlich erstmal messen für jedes Individuum und das geht natürlich nicht. Das heißt, man modelliert das und versucht das abzuschätzen. Und das ist aber das Spannende. Also man muss ja irgendwie versuchen, objektive Maßstäbe anzusetzen. Die helfen einem eben. Weil das Problem ist, wenn man nicht diese Metriken und diese scheinbar objektiven Maße hat, dann macht man eben gar nichts. Also die Erfahrung in dem Bereich ist, dass einfach die Voraussetzung für Handeln ist, dass man das auch quantifizieren kann, was man an Aktivitäten durchführt. Wenn das nicht quantifizierbar ist, wenn das so wischiwaschi ist und nicht wirklich als Zahl nachher in irgendeinem Bericht drinstehen kann, dann macht man das auch nicht. Und das ist natürlich traurig und man kann sich darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist, dass man das alles quantifiziert. und alles in Geldeinheiten und Nutzeinheiten ausdrückt. Aber ich sag mal, es ist immer noch die bessere Lösung, als nichts zu machen.
Es ist ja eigentlich eine ganz wichtige Aufgabe von Ökonomen, Preisschilder für Dinge zu entwickeln, die eigentlich kein Preisschild haben sollten. Also wenn die Ölplattform das Naturschutzgebiet verschmutzt hat, sich zu überlegen, was ist der Wert von den toten Vögeln und den Fischen und den kaputtgegangenen Grashalmen, um dann sicherzustellen, das Ölunternehmen zahlt eine Entschädigung für das kaputtgegangene Naturschutzunternehmen. Oder sich dann auch wieder ein Preisschild darauf zu tun, wie viel ist ein gewonnenes Lebensjahr ohne Schmerzen, ohne Krankheit wert. Das ist eine Methode, die ganz stark kritisiert wird aus anderen Disziplinen. Aber wenn es eben dazu führt, dass das in die Bilanz von Unternehmen mit einkalkuliert wird, so ein Risiko, die Umwelt zu verschmutzen oder für Menschenleben dann kompensieren zu müssen, dann würde es ja einen positiven Zweck erfüllen, dass eben Unternehmen sich ESG-freundlich, nachhaltig verhalten.
Ja, das genau, da gibt es eigentlich nichts dazu zu fügen. Das ist ja, das ist genau das Spannungsfeld, in dem man sich befindet. Und im Moment ist die Bestrebung da einfach immer mehr in die Bilanz reinzubekommen und immer mehr zu quantifizieren und eben nicht nur den Kapitalstock zu haben, sondern auch den Human Capital Stock, den man da hat, und den Nature Capital Stock, den man da hat, und entsprechend auch die Externalitäten zu bepreisen und sich zu überlegen, was die Social Cost of Carbon ist, die ich da eben ansetze, oder zumindest mal ein Carbon Pricing aus einem Emissionshandel oder sei es nur eine CO2-Steuer heraus anlege. Also man kann da in verschiedenen Bereichen sich überlegen, wie man sinnvolle Maße entwickelt, dass man entweder, dass man ESG-Aktivitäten oder ESG-relevante Kenngrößen, dass ich das irgendwie in was Quantitativen darstelle, was dann auch wieder im Rechnungswesen irgendwie sinnvoll verglichen werden kann mit meinen Bilanzkennzahlen.
Das ist ja auch eine Weiterentwicklung von wie Bilanzen erstellt werden.
Wichtig ist, dass es dann hinterher bei den Datenverarbeitern und Datenanbietern dann auftaucht, wenn ich mir die Unternehmensinformationen abrufe und ich das dann eben alles schön aufgelistet sehe und am besten eben in irgendwelchen Einheiten, die da direkt vergleichbar sind, aufgreift und annimmt. Ne? Also das wäre ja schön, wenn jetzt alle sagen, das ist uns ganz wichtig und wir schauen da überall immer rein, wie sind die Kennzahlen, und dementsprechend kaufe ich dann auch nur noch ein im Supermarkt. Aber ich finde, das ist ja auch unrealistisch, und zu Recht, finde ich, kann man auch erwarten, dass da die Politik entsprechend sinnvolle Vorgaben macht, dass ich da nicht erst bei jedem Produkt den CSR-Bericht der Firma, die das herstellt, wühlen muss, um zu schauen, zu überlegen, ob ich das denn jetzt auch kaufen will oder nicht.
Markus, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was Unternehmen tun können, um ESG zu betreiben und um nachhaltiger zu werden. Was kann ich denn als Individuum tun, um Nachhaltigkeit und um ESG zu fördern?
Ja, auf jeden Fall. Ja, also es gibt ein schönes chinesisches Sprichwort, das da besagt, solange wir unsere Richtung nicht ändern, ist es wahrscheinlich, dass wir da enden, worauf wir zusteuern. Ja, das ist, glaube ich, im gesellschaftlichen Kontext das, was wir realisieren müssen, dass ESG ist ein gesellschaftlicher Wandel. Und Gesellschaft sind wir alle. Und wir müssen alle aufmerksamer sein und alle versuchen, unsere gewohnten Handlungen nochmal zu überdenken, um nachhaltig weiter bestehen zu können. Ganz als erstes mal das Klimawandelthema. Sobald wir durch die Corona-Krise durch sind, müssen wir da richtig Gas geben, um die Kurve zu kriegen. Und das betrifft jeden Einzelnen, sei es Elektromobilität, sei es Energieeffizienz, sparen, gucken, was man kauft, sei es Lebensmittel, sei es Fleisch. Also da können wir ganz viel uns anpassen, dass wir nicht weiter darauf zusteuern, wo wir nicht enden wollen. Alle gemeinsam.
Ein wunderbarer Appell zum Schluss. Markus, vielen Dank, dass du mein Gast bei der Datenaffäre warst. Ich fand es wahnsinnig spannend, mit dir darüber zu diskutieren, wie scheinbar nicht monetäre Ziele sowie Nachhaltigkeit und ESG dann doch in der Bilanz von Unternehmen auftauchen können. Vielen Dank dir, dass du da warst.
Ja, ich danke auch.
Das war die Episode Nachhaltige Unternehmen. An Beispielen erklärte Markus, wie klassische volkswirtschaftliche Zwickmühlen, zum Beispiel positive Externalitäten, Trittbrettfahrer und das Gefangenendilemma. Wenn du mal ein Foto von meinen Gästen sehen möchtest oder weiterführende Links suchst, dann schau doch mal auf den Blog datenaffäre.com. Also, wie Markus am Ende unseres Gesprächs appellierte, ist Nachhaltigkeit nicht nur ein Unternehmensziel, sondern jede einzelne von uns ist gefragt, sich nachhaltig zu verhalten. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören bei der Datenaffäre.